Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Biologe Danny Zbinden versteht es, junge Menschen für den Schutz der Wale zu begeistern. Normalerweise kommen jeden Sommer Studierende aus Deutschland und der Schweiz zur Forschungsstation Meriskop im Mündungsgebiet des St. Lorenz-Stroms und dokumentieren das Verhalten der großen Meeressäuger, deren Leben durch Giftstoffe und Lärmverschmutzung bedroht ist. Wegen der Pandemie konnten aber in den letzten beiden Jahren weder Studierende noch Touristinnen und Touristen die Reise in das kleine Städtchen Port Neuf-sur-Mer antreten. Diesen Sommer scheint das Leben wieder zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Aber der Krieg in der Ukraine überschattet auch die Arbeit der Biologen. Harald Brandt berichtet.
Im Grunde bin ich ja eine ausgesprochene Frohnatur, schreibt Danny Zbinden in einer Mail von Anfang April 2022. Aber manchmal raufe ich mir die Haare angesichts der Tatsache, dass im 21. Jahrhundert immer noch irgendwelche durchgeknallten Despoten über das Schicksal ganzer Völker bestimmen. Der Schweizer Biologe und Walforscher Danny Zbinden leitet 320 Kilometer nordöstlich von Quebec-Stadt die Walforschungsstation Meriskop an der Mündung des St. Lorenz-Stroms in Kanada. Vor der Corona-Krise kamen jedes Jahr im Sommer mehrere Dutzend Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern, um hier ihr Praktikum oder ihre Masterarbeit zu machen. In den vergangenen beiden Jahren war die Einreise nach Kanada nicht erlaubt, aber dieses Jahr werden wieder 12 Studierende bei uns ihr Weiterbildungspraktikum absolvieren, schreibt Danny Zbinden. Ob auch die aktuellen geopolitischen Verwerfungen Auswirkungen auf seine Arbeit haben werden, weiß er noch nicht. Im Sommer 2019 hatte ich den Walforscher in Port-Neuf-sur-Mer besucht, wo sich in einem kleinen Holzhaus am Ortsrand die Büros von Meriskop und die Ausbildungsräume und Unterkünfte für die Studenten befinden. Die beiden Schlauchboote der Wissenschaftler liegen etwas weiter südlich im Hafen von Les Escoumins, der auch der Ausgangspunkt für die Touristen ist, die jeden Sommer aus Quebec oder aus Montreal anreisen, um auf dem St. Lorenz-Strom Wale zu beobachten. Vor 3 Jahren hatten wir dort unsere Gespräche begonnen. Im kleinen Hafen von Les Escoumins wird gerade das Fischerboot Kraken an Land gezogen. Ende Juni ist die Saison für die Krabben schon vorbei, meint Danny Zbinden. Vor uns am Kai liegt eins der schnellen Lotsenboote. Wegen der schwierigen Strömungsverhältnisse müssen alle Schiffe, die stromaufwärts in Richtung Quebec, Montreal oder große Seen unterwegs sind, einen Lotsen an Bord nehmen. Früher haben hier Walfänger ihre Beute verarbeitet, erzählt Danny Zbinden. Weiter hinten in den Wäldern kann man noch die Überreste der Öfen finden, in denen der Tran eingekocht wurde.
Wir sind jetzt hier in einer kleinen Ortschaft, die nennt sich Les Escoumins. Das ist zur Hälfte ein Indianerreservat, zur Hälfte eine Siedlung der Weißen. Funktioniert hier sehr harmonisch. Und wir sind hier, ozeanografisch gesprochen, an einer Steilwand an der Nordküste des St. Lorenz-Mündungstrichters. Das ist eines der Gebiete, in denen eben die Wale spezifisch hier im Frühjahr, Sommer bis spät in den Herbst auftauchen, um sich zu ernähren. Weil hier durch diese Steilwand entsteht eine Vertikalströmung, die dieses nährstoffreiche Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche bringt und damit eben für das Plankton verfügbar macht. Erstmal das pflanzliche Plankton und dann eben die ganze Nahrungskette, das tierische Plankton, der Krill und am Ende natürlich die Wale, die davon profitieren. Aber wir haben gesehen, auch Seevögel, die hier sind, natürlich auch ein Haufen Fische. Also die ganze Nahrungskette wird hier, kann man sagen, in den obersten 50 bis 100 Metern komprimiert. Und das heißt für Meeressäuger, dass sie hier sehr einfach an Futter kommen und eben nicht allzu viel Zeit verlieren, um zu den Nahrungsgründen runtertauchen zu müssen, weil mit 2 Schwanzschlägen ist ein Buckelwal auf 100 Metern oder ein Zwergwal auf 50 Metern vielleicht. Und das geht runter bis auf 300 Meter. Das ist die Tiefe dieses St. Lorenz-Kanals. Das ist ein Canyon, ein Unterwasser-Canyon. Und durch diesen Canyon kommt auch dieses nährstoffreiche Wasser aus dem Atlantik durch diese tiefe Rinne hier ins Landesinnere. Und wir befinden uns hier bereits etwa 1000 Kilometer vom Atlantik entfernt.
Nach seinem Zoologiestudium in Zürich arbeitete Dani Sbinden an Forschungsprojekten in Afrika und Nordamerika. Seit 9 Jahren hat er neben der Schweizer auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Wenn man ihn Französisch sprechen hört, klingt er wie ein echter Franco-Kanadier, dessen Familie schon seit Generationen hier lebt. Ob auf Deutsch oder Französisch, immer sitzt ihm der Schalk im Nacken. Er ist ein renommierter Wissenschaftler, aber er nimmt sich nicht allzu ernst. Das macht ihn so beliebt bei den Studenten und Schülern, die ihm jedes Jahr helfen, die Datenbank über Zwergwale zu erweitern. In einem Restaurant am Campus der Uni Bremen erzählt mir Saskia Hurst, wie man die Meeressäuger, die immer nur kurz zum Luftholen auftauchen, voneinander unterscheidet. Die junge Studentin der Meeresbiologie war im Sommer 2019 7 Wochen lang fast jeden Tag auf dem St. Lorenzstrom unterwegs, um das Verhalten der Zwergwale zu erforschen.
Wir machen immer Fotos von der Rückenflosse. Daran kann man die Tiere identifizieren und oft haben sie dann Narben oder irgendwelche Schrammen. Und man konnte auch erkennen, ob die Tiere noch jünger waren, dann war die Flosse noch nicht so gebogen. Jedes Mal, wenn der Wal aufgetaucht ist, haben wir sofort Fotos gemacht, dann konnte man einfach besser sehen, ob das das gleiche Individuum ist oder ob es sich um ein anderes Tier handelt. Dann haben wir versucht, immer das gleiche Tier zu verfolgen. Dani weiß einfach ganz genau, wo er hinfahren muss. Er sieht den Wal und er beobachtet ihn eine Weile und dann weiß er sofort, wie er sich verhält. Und wir sind sehr oft wirklich genau an die Stelle gefahren, wo der Wal endlich wieder aufgetaucht ist. Manchmal hat es nicht geklappt, aber wirklich sehr oft hat es geklappt und ich war sehr begeistert und beeindruckt davon, dass er das so gut voraussagen kann.
Gerade fährt ein Schlauchboot mit gedrosselter Geschwindigkeit in den Hafen von Les Escoumins ein und bringt eine Gruppe Walbeobachter an Land. Whale-Watching ist in den Sommermonaten eine wichtige Einnahmequelle für die Menschen an der Nordküste.
Jetzt sieht man hier die Schiffe im Anlegen.
Harfang des Mers.
Harfang ist eigentlich eine Schneeäule. Ne? Und er hat jetzt sein Boot als Schneeäule des Meeres getauft. Also offensichtlich ist das der Eigentümer hier, der mag Vögel. Weil jeder nennt seine Boote nach irgendwelchen Walen. Der dachte, das mache ich. Ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen Lokalhumor.
Okay. Bonjour, est-ce que tu as vu des baleines?
Oui.
Oui?
Beaucoup? Oui. J'ai vu beaucoup de baleines.
C'est la première fois que tu vois des baleines?
Oui.
Ouais, ça t'a plu?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Myriam.
Myriam. Bonjour Myriam.
Als die ersten Walbeobachter in ihren orangefarbenen Schwimmwesten über den Landungssteg kommen, halte ich einem kleinen Mädchen das Mikrofon hin und frage sie nach ihren Eindrücken. Sie habe ganz viele Wale gesehen, meint sie, zum ersten Mal in ihrem Leben und das sei wunderschön gewesen. Auch ihre Eltern sind von dieser Exkursion auf dem Meer sehr angetan. Die kleine Familie kommt ursprünglich aus Algerien, lebt aber schon seit vielen Jahren in Kanada. Sie haben Zwerg- und Finnwale gesehen, sagt der Vater von Miriam, und auch viele Seehunde. Etwa 12 Wale, ergänzt Miriams Mutter und lacht. Ich habe nicht nur zum ersten Mal Wale gesehen, es war auch das erste Mal, dass ich mit einem Schlauchboot auf dem Meer unterwegs war. Das war eine lange Anreise von Montreal, aber das hat sich gelohnt.
Ich habe nie auf einem Zodiac gesehen, also super Erfahrung, sehr gute Souvenirs. Wir sind von weit gekommen, aber es war der Coup.
Die großen Bartenwale sind nur Sommergäste im St. Lorenz. Im Winter, wenn der Strom über hunderte Kilometer von Eis bedeckt ist, sind nur noch die Belugas, die kleinen Weißwale, hier. Sie leben hauptsächlich in der Arktis, meint Dani Sbinden. Diese Gruppe aber hat sich nach der letzten Eiszeit abgespalten und hier etabliert. Die Weißwale haben im Lauf der Evolution ein hochauflösendes Sonar entwickelt, das ihnen ein sehr genaues, dreidimensionales Bild ihrer Umgebung liefert. Mithilfe der hochfrequenten Schallwellen, die sie erzeugen, sind Belugas in der Lage, unter einer geschlossenen Eisdecke ihre Atemlöcher wiederzufinden oder sogar Luftblasen aufzuspüren, die sie als Sauerstoffreservoir nutzen. Die Ausbildung dieser besonderen Fähigkeit bedeutet aber, dass die Tiere einen langsamen Fortpflanzungszyklus haben und das macht sie zu einer stark gefährdeten Walart, erklärt Dani Sbinden.
bei den Belugas. Erstmal ist immer nur ein Jungtier, wie bei allen anderen Walarten auch. Und zweitens haben sie eine ausgesprochen lange Tragzeit um 14,5 Monate. Das hat damit zu tun, dass die Belugas eine sehr komplexe Hirnentwicklung haben, die ihrerseits zusammenhängt mit der komplexen Echolokation. Wenn du so ein hochauflösendes biologisches Sonargerät hast, dann brauchst du einen Rechner, der die entsprechende Rechenkapazität hat, um diese Signale alle zu verrechnen und in ein 3D-Bild zu integrieren. Das ist eine Rechenleistung. Und eine Großhirnrinde, die sowas erzeugt, muss entsprechend ausgebildet sein bei einem jungen Beluga. Wenn die auf die Welt kommen, sind die echolokationsreif, sage ich mal. Die hängen zwar von der Mama ab für die Muttermilch, aber die können ihr eigenes kleines 3D-Bild bereits erzeugen.
Ganz anders als die Belugas erzeugen die großen Bartenwale auf ihren Wanderungen durch die Weltmeere Schallwellen, die zum Teil unter 20 Hertz liegen, also unter der Grenze für das menschliche Gehör. Schall breitet sich unter Wasser mehr als viermal so schnell wie in der Luft aus. Besonders tieffrequente Signale können riesige Strecken zurücklegen, bevor sie zurückgeworfen werden. Buckelwale, Finnwale, Blauwale haben also ein präzises Bild großer unterseeischer Räume im Kopf. Danny Spinden vermutet, dass die großen Meeressäuger im Lauf ihres Lebens mentale Karten anfertigen, die ihnen erlauben, ihren Weg zu finden.
Die Vermutung ist eben, dass die Bartenwale diese 3D-Karte benutzen, um sich in großen geografischen Räumen zu orientieren und die Entscheidung eben zu fällen. Gehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich von den gemäßigten Gewässern des Nordatlantiks in der Nähe des Äquators komme und im Frühsommer nach Norden ziehe, um in die Nahrungsgewässer zu kommen, gibt es verschiedene Entscheidungen, die so ein Wal treffen muss. Bleibt er zum Beispiel weit weg von der Küste oder zieht er ganz nahe an der Küste über dem Kontinentalschelf nach Norden? Und wenn er dann in diesen Bereich hier kommt, bei Neufundland, dann ziehe ich nun weiter der Küste entlang nach Norden in die Labradorsee oder biege ich jetzt links ab hier an der Verzweigung in den St. Lorenz? Diese Entscheidung kann ein Tier ökologisch nur dann sinnvoll fällen, wenn es im gleichen Moment über die Informationen verfügt, wie weit die Wanderung noch dauert. Das ist sozusagen ein GPS. Ne? Bei uns im Auto heißt es dann, ja, in 3 Stunden 20 Minuten kommst du da an. Nur die Tiere, die haben eben kein GPS, müssen also diese Entscheidung, und das ist mit Sicherheit eine weitgehend bewusste Entscheidung von den Tieren, welches dieser Nahrungsgebiete, das sie nun eben anschwimmen.
Der St. Lorenz-Strom ist eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Jedes Jahr sind über 6000 Schiffe zwischen den großen Seen im Herzen des amerikanischen Kontinents und dem offenen Atlantik unterwegs. Tanker und Containerschiffe belasten die Umwelt nicht nur mit ihren Abgasen. Sie haben auch eine akustische Signatur, die sich unter Wasser schneller ausbreitet als in der Luft. Unterwasserlärm entsteht auch durch militärische Aktivitäten oder die Schallkanonen, die von der Industrie eingesetzt werden, um unterseeische Öl- und Gasvorkommen zu finden.
Man kann sagen, seit 100, 150 Jahren, in dem die industrielle Schifffahrt sich entwickelt hat, zu dem Punkt, den wir heute sind, wo mehrere Millionen Bruttoregistertonnen Güter zu jeder Stunde irgendwo auf unseren Ozeanen bewegt werden, hat der permanente Lärm, besonders in den Küstenregionen, hat sich weltweit um 10 bis 20 Dezibel vermehrt. Also das ist eine unglaubliche Zunahme an Umweltlärm. Man weiß auch, es gibt Untersuchungen zu Traumata, also Verletzungen der Gehörorgane bei Zahnwalen und Bartenwalen aus den letzten 30, 40 Jahren. Und man weiß, dass von diesen untersuchten Tieren über 90% nicht reparable Hörschäden hatten. Gewisse Tiere waren vollständig taub, weil sie im Bereich einer solchen Unterwasserexplosion verletzt wurden und dabei ihr Gehör zu 100% verloren.
Die Situation im St. Lorenz-Strom ist nicht so kritisch wie in den US-amerikanischen Küstengewässern. Seit einigen Jahren verstärkt Kanada seine Anstrengungen zum Schutz der Ökosysteme. Ein geplanter Ölterminal im nördlichen Mündungsgebiet wird nicht gebaut. Und auch die Schifffahrtswege sollen so gelegt werden, dass sie die Habitate der Wale möglichst nicht berühren. Aber der Motorenlärm ist natürlich weiterhin ein Problem, meint Danny Swinden, selbst wenn er ein bisschen abgeschwächt wird. Die Belugas sind davon weniger betroffen. Der Ultraschallbereich, den sie für ihre Orientierung unter Wasser und zur Jagd benutzen, wird vom Brummen der Maschinen nicht beeinflusst. Für Blauwale und Buckelwale kann es dagegen problematisch werden, wenn ihr tieffrequentes Sonar durch den Lärm von Schiffsmotoren überlagert wird.
Wir Menschen erzeugen durch unsere Aktivitäten eine Auswirkung auf diesen Lebensraum, der für uns so riesig und so unermesslich scheint und lange auch wahrscheinlich den Eindruck erweckt hat, dass man eben dieses Meer überhaupt nicht zerstören kann. Wir sind ja ungefähr aus der Zeit, als Jacques Cousteau mit seinen Filmen und Hans Hass aus Deutschland die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hat, dass das in diesem Meer ja Leben gibt und dass das auch lebenswert ist. Und in unserer Generation, jetzt haben wir festgestellt, dass dieses Meer sehr begrenzt ist und dass man das sehr wohl kaputt machen kann. Die Lärmverschmutzung ist ein wichtiger Teil dabei, weil das betrifft sämtliche Küstengebiete der ganzen Welt. Und hier im St. Lorenz mit dieser immensen Biodiversität, insbesondere jetzt bei den Meeressäugern und der wirtschaftlichen Aktivität des Menschen, das betrifft die Frachtschifffahrt, das betrifft das Whale-Watching, das betrifft die Fähren auch, ne, die sind ja über an verschiedenen Stellen hier über den St. Lorenz kreuzen. Wir hinterlassen einen akustischen Fußabdruck im Lebensraum dieser Tiere und wir möchten wissen, was die Auswirkungen davon sind.
Wir gehen in den Bootsschuppen und Dani zeigt mir die Sonobojen, die er zusammen mit einem Schweizer Ingenieur und einem kanadischen Elektroniker selbst entwickelt hat. Das sind hochempfindliche Unterwassermikrofone, die in einer Tiefe von 25 bis 50 Meter eingesetzt werden und die über ein Kabel mit dem Schwimmkörper an der Oberfläche verbunden sind. Mithilfe dieser Horchstationen können die Wissenschaftler genau messen, wie sehr die Geräusche menschlicher Aktivitäten auf dem Wasser die Lebenswelt der Meeressäuger beeinflussen. Dani Zbindens Passion für die Unterwasserwelten und ihre Bewohner zieht viele Besucher nach Pont-Neuf-sur-Mer. Saskia Hurst war erstaunt, wie viele unterschiedliche Menschen sie in den 7 Wochen ihres Praktikums kennengelernt hat.
Wir hatten fast jeden Tag Besuch und das war sehr herzlich. Die haben uns immer wirklich willkommen geheißen. Selbst wenn man manchmal sprachliche Probleme hatte, weil viele wirklich nur Französisch gesprochen haben und ich das leider nicht kann. Aber man hat sich trotzdem irgendwie mit Händen und Füßen verständigt. Das waren teilweise einfach Freunde, teilweise aber auch ehemalige Kollegen. Aus den USA kam sogar auch ein Ehepaar. Die haben dann mit uns immer Pizza gebacken. Dani ist auf jeden Fall ein sehr offener Mensch, ein sehr herzlicher Mensch und ich war sehr beeindruckt, weil wirklich jede Frage, die ich ihm gestellt habe, hat er auch beantwortet, egal über was. Wirklich, er weiß sehr viel über die Wale, er weiß sehr viel über Kanada und über generell Biologie. Er hat die ganzen Schüler und Studenten immer so herzlich empfangen, jeden Quatsch mitgemacht und war wirklich einfach wie so eine Familie, war das für mich in der Zeit. Deswegen würde ich jederzeit wiederkommen.
Meerescorp hat vor einigen Jahren den Status einer gemeinnützigen Organisation erhalten. Und in diesem Rahmen ist Dani Zbinden gerade dabei, ein Hilfsprogramm für ukrainische Flüchtlinge aufzulegen. Kanada ist das Land mit der größten ukrainischen Diaspora weltweit. Der Krieg in Europa berührt ihn auch persönlich. Meine Mutter wurde 1939 in Berlin geboren und hat ihre Kindheit im Krieg und in den Ruinen verbracht, schreibt Dani Zbinden in seiner Mail von Anfang des Jahres. Seit ihrem 21. Lebensjahr lebt meine Mutter in der Schweiz. Aber vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse erfassen sie die Bilder und Albträume von damals erneut.
Harald Brandt war für uns an der Forschungsstation Meeresscorp im Mündungsgebiet des St. Lorenz-Stroms bei Quebec.